Die Bundesländer wollen verstärkt gegen aggressive Ameisen vorgehen. Das Wetter, Wolken, Sonne und teilweise heftige Gewitter, maximal 20 bis 29 Grad. Bei den Feiern zum Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Alleine in der französischen Hauptstadt hat die Polizei in der Nacht rund 300 Menschen vorläufig festgenommen. Aus Paris berichtet Caroline Diller.
Feuerwerkskörper, die in Richtung der Polizei flogen, angezündete Leihräder, Vandalismus an Geschäften. Während Fans in weiten Teilen der Stadt ausgelassen, aber friedlich feierten, kam es auf den Champs-Élysées und rund um das Prinzenparkstadion im Südwesten der Stadt zu Auseinandersetzungen zwischen einem Teil der Fans und der Polizei. Innenminister Bruno Retailleau sprach in diesem Zusammenhang wörtlich von Barbaren. Im südfranzösischen Dax starb ein Jugendlicher durch Messerstiche am Rande der Feiern. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft ist der Tatverdächtige auf der Flucht.
In Russland sind in der Grenzregion zur Ukraine zwei Brücken eingestürzt. Bei einem der Vorfälle in der Region Bryansk sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen, weil Brückentrümmer einen darunterfahrenden Zug zum Entgleisen gebracht haben. Etwa 70 Menschen wurden verletzt. Der Gouverneur von Bryansk erklärt, die Brücke sei gesprengt worden. Eine weitere ist in der russischen Grenzregion Kursk eingestürzt, als ein Güterlok darüber fuhr. Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, haben ab sofort Anspruch auf Mutterschutz. Eine entsprechende Gesetzesänderung ist um Mitternacht in Kraft getreten. Je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft war, desto länger können sich Betroffene von der Arbeit freistellen lassen. Ab der 13. Woche sind es bis zu 2 Wochen, ab der 20. Woche bis zu 8 Wochen. Bislang brauchten Frauen nach Fehlgeburten eine Krankschreibung, um nicht sofort wieder arbeiten zu müssen. Die Bundesländer wollen stärker gegen eingeschleppte invasive Tierarten vorgehen. Unter anderem gegen die große Drüsenameise, die auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Probleme macht. Das Umweltministerium in Stuttgart hat mitgeteilt, dass es sich für eine nationale Liste des Bundes stark macht. Mit der solle verhindert werden, dass die aggressiven Ameisen in der Erde von Mittelmeerpflanzen eingeschleppt werden. Das Badische Kehl fordert seit längerem, dass solche Pflanzenballen systematisch kontrolliert werden. Die Menschen im Euroraum horten nach Einschätzung von Experten immer mehr Bargeld. Alleine die Bundesbank geht davon aus, dass die deutschen Privathaushalte zuletzt insgesamt 395 Milliarden Euro bar auf die Seite gelegt haben. Das war 2,5-mal so viel wie vor rund 10 Jahren. Die Bundesbank spricht in dem Zusammenhang von einem Banknotenparadoxon, weil gleichzeitig immer mehr Menschen mit Karte oder digital zahlen. Die Zeit, es ist 11.03 Uhr.
SWR 1, der aktuellste Verkehrsservice für Rheinland-Pfalz.
A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Raststadt Nord und Karlsruhe Süd. Eine Baustelle mit 4 Kilometer stockendem Verkehr und Verzögerung bis zu 10 Minuten. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost. 4 Kilometer stockender Verkehr. In der Gegenrichtung zwischen Heimsheim und Pforzheim Ost. 5 Kilometer stockender Verkehr und Verzögerung bis zu einer Viertelstunde. Außerdem die B3 Karlsruhe-Frankfurt ist zwischen dem Abzweig Heppenheim und Bensheim nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Ich wünsche eine gute und vor allen Dingen sichere Fahrt.
Das Rheinland-Pfalz-Wetter.
Bis in den späten Vormittag hinein bringen dichte Wolken hier und da noch Regen. Im Tagesverlauf setzt sich dann allerdings vom Westen her die Sonne durch und die Temperaturen erreichen maximal 20 Grad im Hohen Westerwald bis 27 an der Weinstraße. Und der SW1-Wettertrend. Am Montag und Dienstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, nur wenige Schauer und Höchstwerte von 24 bis 26 Grad.
SW1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Katja Heinen und mit Professor Dr. Michael Saller, der sich als Verhörspezialist mit dem Thema Lügen auseinandersetzen musste und deshalb viel darüber weiß, wie man Lügen enttarnt. Ob einem Lügner tatsächlich nicht in die Augen sehen können oder welche anderen körpersprachlichen Merkmale verräterisch sein können. Wir sprechen darüber in dieser Stunde. Ich wünsche einen schönen Sonntagvormittag.
SWR 1 am Mittelrhein, an der Saar und im Westerwald. Das Radio für uns in Rheinland-Pfalz. SWR 1 am Mittelrhein, an der Saar und im Westerwald. Das Radio für uns in Rheinland-Pfalz.
Doppelt gemoppelt hält besser. SWR1 Leute mit Professor Dr. Michael Saller, Professor für Wirtschaftsrecht und außerdem Fachmann in Sachen Verhöre und Lügner überführen, denn er hat jahrelang für das Bundeskartellamt Unternehmer und Topmanager verhört, die im Verdacht standen, illegale Preisabsprachen getroffen zu haben. Wenn wir nochmal ein Beispiel eines Politikers nehmen sollen, Olaf Scholz, der nach seinen Verstrickungen in die Cum-Ex-Affäre gefragt wurde, konkret nach Telefonaten und Treffen mit bestimmten Bankiers und geantwortet hat, daran habe ich keine Erinnerung. Wie oft haben Sie bei Ihren Vernehmungen erlebt, dass Menschen so eine Antwort gegeben haben?
Sehr, sehr oft. Also es ist die Standardtaktik von Leuten, die nicht aktiv lügen wollen und die aber zu irgendwas nicht aussagen wollen, zu sagen, ich kann mich nicht dran erinnern.
Wie glaubwürdig ist sowas?
Mittelglaubwürdig, besonders man kann es auch noch unglaubwürdiger machen, beispielsweise indem man sich, bevor man die Fragen stellt, erstmal über seinen Lebenslauf unterhält. Und wenn er einem dann erzählt, was er für einen Professor vor 20 Jahren an der Universität hatte, beispielsweise, und dann sich aber nicht dran erinnern kann, was für ein Jahr bei einem Treffen stattfindet, dann ist es halt super unglaubwürdig, muss man sagen.
Und das sagen Sie dann auch in Vernehmung? Haben Sie dann auch gesagt, wie kann es sein, dass Sie sich an das andere so genau erinnern und das völlig verdrängt haben?
Genau, das kann man dann durchaus auch sagen, dass das aber jetzt nicht sonderlich glaubwürdig ist, sowas zu behaupten.
Jetzt vielleicht nicht bei einem Ihrer Kartellverfahren oder bei Cum-Ex. Was ist denn, wenn die Leute, zum Beispiel wenn es sich um Gewaltdelikt handelt, sagen, sie hätten so unter Schock gestanden, ein Trauma erlebt? In so einer Extremsituation kann es ja doch schon sein, dass man sich nicht mehr erinnert, oder?
Also grundsätzlich ist es eher so, dass man sich in Extremsituationen sehr, sehr gut erinnern kann. Also ich teste das auch in meinen Kursen immer wieder, dass ich Leute frage, wenn sie mal irgendeine Extremsituation hatten, überfallen wurde oder jemand hat einen Tauchunfall oder so. Und die können sich auch nach vielen Jahren extrem sehr glasklar dran erinnern. Was manchmal auftritt, ist das sogenannte Weapon Focus. Das ist ein Ausdruck aus Amerika. Dass also Täter, die mit einer Waffe überfallen wurden, sich gewöhnlich sehr, sehr genau an die Waffe erinnern und meist auch noch an den Täter, aber nicht so gut an alles andere drumherum. Das heißt also oft ist die Konzentration sehr auf eine Sache gelenkt und alles, was drumherum ist, so Nebendetails oder so, werden dann eben nicht so wahrgenommen.
Das ist, wenn jemand sagt, er stand unter Alkoholeinfluss und kann sich deshalb nicht mehr so richtig erinnern?
Also Alkohol ist interessant. Was Leute sich unter Alkohol erinnern, ist ungefähr genauso glaubhaft, wie was sie sich nüchtern dran erinnern. Also es ist nicht, dass man sich unter Alkohol an falsche Sachen erinnert. Was schon der Fall ist, Leute nehmen sehr viel weniger wahr unter Alkohol. Also gewöhnlich nimmt man ja doch eine ganze Menge Details wahr und viele, wenn man halt stark betrunken ist, nimmt man nur sehr wenige Details wahr.
Aber sprich, wenn jemand vor Gericht verhört wird und er erzählt eine Geschichte, kam ihm nur, weil er alkoholisiert war, heißt es nicht, dass man ihm nicht glauben kann.
Genau, kann man trotzdem glauben.
Was ist denn, wenn jemand sagt, das ist einfach zu lange her? Weiß man, wie lange sich Menschen im Schnitt an Details von traumatischen oder besonders spektakulären Erlebnissen erinnern können?
Also Erinnerungen verblassen natürlich mit der Zeit und werden weniger stark. Es hängt immer von der Intensität der Erinnerung ab. Wie ich vor einer Woche zur Arbeit gegangen bin, kann ich mich wahrscheinlich jetzt schon nicht dran erinnern. Wenn ich irgendwie beinahe mal von der Schule geflogen bin, kann ich mich wahrscheinlich auch nach 30 Jahren relativ gut daran erinnern. Mhm. Gewöhnlich bleibt das Kerngeschehen hängen. Ein bisschen was weniger, mehr verblasst sind so das Ganze drumherum, die Seitendetails.
Dann verraten Sie uns mal, welche Taktiken Sie angewandt haben und uns empfehlen, sollten wir solchen extrem vergesslichen Leuten begegnen.
Genau, also ich würde, wie gesagt, erstmal mit diesen Leuten drüber reden, über irgendwas, was positiv für sie ist, aber relativ lange zurückliegt. Einfach um zu testen, ob sie wirklich ein schlechtes Gedächtnis haben. Und vor allem kann man das diesen Personen auch vorhalten. Zweitens, dann irgendwann kommen dann die schwierigen Fragen, dann kann man das vorhalten. Also es führt, muss man leider sagen, relativ selten, dass die Leute dann behaupten, okay, jetzt kann ich mich doch erinnern. Also, dass sie dann einknicken und sagen, habe ich vorher nur vorgetäuscht, kann ja nicht passieren. Man kann es natürlich, wenn sie sich echt nicht erinnern, noch ein bisschen mit Kontextualisierung probieren, dass man ihnen noch ein paar Sachen drumherum um die Sache erzählt, ihnen quasi Sachen gibt, womit sie dann auch rechtfertigen können, dass sie sich jetzt plötzlich doch dran erinnern können. Und die letzte Möglichkeit, was ich immer ganz gut finde, ist, können sie dann ausschließen, dass sie das und das gemacht haben. Wenn nämlich Leute was nicht gemacht haben, dann sind sie immer relativ gut drin, das dann auszuschließen. Leute, die aber sich eigentlich an was erinnern, aber es halt nicht zugeben wollen, eiern auf diese Frage relativ rum. Da kommt dann gewöhnlich, ja, ich kann es ja nicht ausschließen, weil ich mich nicht dran erinnern kann.
Es ist mir eins, Leute, mit dem Wirtschaftsjuristen und einstigen Ermittler im Bundeskartellamt, Michael Salle. No new.
Rheinland-Pfalz.
I can tell by your eyes that you probably
Leute mit Professor Dr. Michael Saller, der aus seiner langen Verhörpraxis weiß, wie man Lügner enttarnt. Lassen Sie uns zu der spannendsten Frage überhaupt kommen. Woran kann ich erkennen, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt? Bei Pinocchio war es ja einfach, da ist die Nase gewachsen. Aber
genau. Deshalb lautet ja auch einer der Merksätze, es gibt keine Pinocchio-Nase. Also in Wirklichkeit gibt es nicht das eine Zeichen, dass sich jemand an die Nase fährt oder nach links unten schaut. Oder, was weiß ich, die Lippen zusammenpresst, die zeigt, dass jemand lügt. Was man aus Körpersprache sehen kann, ist Unterschiede. Also es gibt eine gewisse Baseline, normales Verhalten. Und wenn dann das Verhalten plötzlich abweicht davon, dann ist das ein Hinweis, ein Warnhinweis, dass jemand zumindest nervös wird. Also Sie zum Beispiel, Sie blinzeln sehr, sehr wenig. Wenn Sie plötzlich auf eine schwere Frage anfangen würden, sehr, sehr viel zu blinzeln. Das wäre dann so ein Hinweis drauf. Auch nicht unbedingt, dass es eine Lüge ist, aber zumindest, dass Sie aufgeregt sind dabei.
Oder dass ich überlegen muss, ne, vielleicht?
Dass Sie, es könnte natürlich auch eine sehr schwierige Frage sein, genau. Aber ja, bei normalen Überlegen, wenn es im, jetzt blinzeln Sie mehr.
Ja, es ist so, wenn man was anspricht, dann macht man das automatisch. Das ist ein Reflex.
Was allerdings sehr gut, also sehr viel besser funktioniert, ist, dass man die Aussagen analysiert. Also es gibt zum Beispiel eine Sache, echte Erlebnisse nimmt man sehr, sehr viel mehr Details wahr als bei ausgedachten Erlebnissen. Die meisten Geschichten, die ausgedacht sind, sind relativ schemakonsistent. Das heißt, es wird halt so chronologisch Schritt für Schritt runtererzählt. Es werden nicht sehr viele Details genannt, es werden keine Emotionen dabei genannt. Und wenn ich dann abfrage, wie saßen denn die Leute oder wie war denn die Sitzordnung oder wie war das Wetter an dem Tag oder wer war denn tagesabhängig, was weiß ich, Kassierer im Kino dort, dann kann jemand, der das echt erlebt hat, solche Fragen gewöhnlich beantworten. Jemand, der das allerdings nur eine Geschichte vorbereitet hat, kann gewöhnlich nicht alle Details vorbereiten. Und da sind Leute dann oftmals, dass sie sagen, kann mich nicht erinnern, wieder mal wie üblich, oder sind halt sehr kurz dabei.
Und angenommen, mir kommt jetzt was verdächtig vor. Was mache ich denn, um rauszufinden, ob tatsächlich gelogen wurde? Das kann ja einfach auch jemand sein, der sehr sachlich und nüchtern ist vom Typ und deshalb nicht so viele Details erzählt.
Genau. Deshalb gibt es in der Tat auch, also es gibt Wahrheitsmerkmale, womit ich ziemlich sicher sagen kann, ob eine Aussage wahr ist. Es gibt keine Lügenmerkmale, es gibt nur Warnhinweise. Also wenn jemand extrem sachlich kurz erzählt, ohne Details, chronologisch, dann ist das ein Warnhinweis. Aber wie Sie sagen, es gibt eben auch Leute, die haben keinen Sinn für Details beispielsweise. Das heißt, ich würde solche Aussagen immer kritisch betrachten. Ich würde sie aber nicht unbedingt, also ich würde sie als neutral betrachten. Kann wahr sein, kann nicht wahr sein. Würde aber nicht unbedingt von der Lüge dann ausgehen. Und dann der letzte Schritt ist immer die Frage, möchte ich versuchen, ein Geständnis zu kriegen? Möchte ich, dass die Person zugibt, gelogen zu haben?
Das wäre das Optimum, ne? Denke ich mal.
Das ist das Optimum. Es ist bloß auch relativ aggressiv, Leuten vorzuwerfen, dass sie lügen. Ein Geständnis kriegen funktioniert manchmal, aber nicht immer. Und außerdem ist dann danach die Gesprächsatmosphäre ziemlich vergiftet. Also man kann sowas schon machen, aber wenn, dann würde ich es ziemlich am Ende vom Gespräch machen, wenn ich alle wichtigen Informationen sowieso schon gekriegt habe. Und dann kann ich auch noch mal versuchen, ein Geständnis zu erhalten.
Aber wie haben Sie es denn gehandhabt? Also letztlich, wenn Sie das Gefühl hatten, Sie werden angelogen von den Leuten, was haben Sie denen dann gesagt?
Ich habe es meist Lügen, ehrlich gesagt, stehen lassen und habe das dann für mich vermerkt, dass das wahrscheinlich unwahrscheinlich ist oder dass man da nochmal nachforschen möchte und habe aber trotzdem das Gespräch weitergeführt. Also ich bin da nicht jedes Mal da reingekrätscht und habe gesagt, nee, das scheint mir jetzt aber nicht glaubwürdig und so weiter, sondern der Sinn eines Gespräches ist Informationen kriegen. Und auch wenn Sie ab und zu angelogen werden, kriegen Sie immer noch eine ziemliche Menge guter Informationen zwischendurch. Das war eigentlich die Hauptpriorität dabei. Geständnis kriegen am Ende ist die Königsklasse. Nicht ganz einfach. Es gibt auch Leute, die gestehen nie. Die können auf der Kamera aufgezeichnet sein, dass sie irgendwas gemacht haben und geben es trotzdem nicht zu. Gewöhnlich gestehen Leute nur, also niemand gesteht gerne. Es ist höchst unangenehm, das Gefühl, sowas zu machen. Gewöhnlich gestehen Leute nur, wenn sie das Gefühl haben, dass sie sowieso überführt sind.
Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. SWR1 Leute mit dem Wirtschaftsjuristen und einzigen Ermittler im Bundeskartellamt, Michael Saller.
SWR 1, der aktuellste Verkehrsservice für Rheinland-Pfalz.
Um 11.30 Uhr, A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Baden-Baden und Karlsruhe Süd, eine Baustelle mit 11 Kilometer stockendem Verkehr, Verzögerung bis zu 30 Minuten. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost, 4 Kilometer stockender Verkehr, Verzögerung bis zu 10 Minuten. In der Gegenrichtung zwischen Heimsheim und Pforzheim Ost, 5 Kilometer stockender Verkehr, Verzögerung bis zu einer Viertelstunde. Und die B3 Karlsruhe-Frankfurt zwischen dem Abzweig Heppenheim und Bensheim ist nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Ich wünsche eine gute und vor allen Dingen sichere Fahrt.
Das Rheinland-Pfalz-Wetter.
Zunächst gibt's noch örtlich Schauer, dann wird's aber langsam sonnig mit Höchstwerten zwischen 20 Grad im Hohen Westerwald bis 27 an der Weinstraße. Und der SWR1-Wettertrend. Morgen und am Dienstag gibt's Sonne und Wolken im Wechsel, ganz selten auch ein paar Schauer bei Höchstwerten von 24 bis 26 Grad. SWR1 Leute mit dem Wirtschaftsjuristen Professor Dr. Michael Saller, der sich in Sachen Wie können wir Lügner entlarven bestens auskennt, und mit Katja Heinen. Hallo.
SWR 1, das Radio für uns in Rheinland-Pfalz.
I don't feel the need to give some.
SWR1 Leute mit Professor Dr. Michael Hasalla, Autor des Buches Erzähl mir alles, mit den Vernehmungsmethoden der Profis effektiver kommunizieren und handeln. Lassen Sie uns mal ein paar ganz konkrete Fallbeispiele durchsprechen, wie wir sie vielleicht aus dem Alltag kennen. Beispiel 1, ich will einen Gebrauchtwagen kaufen, habe von Autos ehrlicherweise wenig Ahnung und mir ist jetzt ein kleiner gebrauchter Fiat 500 mit nur 2000 Kilometern angeboten worden von einem Privatmann für einen Preis, der weit unter dem Marktwert liegt. Das finde ich natürlich verdächtig. Wie würden Sie in so einem Fall das Gespräch eröffnen?
Also zuerst mal, dass Sie keine Ahnung von Autos haben, würde ich nicht unbedingt erwähnen. Oder ich würde erwähnen, dass Sie danach, wenn Sie sich handelseinig werden, natürlich noch das Auto beim TÜV prüfen lassen werden, bevor Sie abschließen. Das vermindert dann schon mal von Anfang an die Chance, dass Sie überhaupt angelogen werden.
Ich wollte nur Ihnen gegenüber ehrlich sein.
Genau, also wenn ich den Eindruck erwecke oder wenn ich sage, dass ich die Aussagen, die da kommen, nachprüfen werde, dann werde ich erstmal von Anfang an weniger angelogen. Zweite Sache natürlich, keine Andeutungen stehen lassen, ähnlich wie bei den Politikern. Wenn sie fragen, sind die Bremsen in Ordnung und er sagt, er war vor ein Jahr beim TÜV. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die Bremsen in Ordnung sind. Er kann trotzdem vor ein Jahr im TÜV gewesen sein und die Bremsen sind nicht okay. Also das heißt, bei sowas nachforschen, Andeutungen nicht stehen lassen, sondern nachfragen. Dritte Sache, ja, wenn der Verkäufer, was weiß ich, sehr beredt ist und sie ihnen viel erzählt und dann fragen sie nach irgendeiner Sache und er wird plötzlich sehr kurz in seiner Antwort oder sein Verhalten ändert sich irgendwie, auch das ist relativ eindeutig ein Warnhinweis, dem man dann nachgehen sollte.
Okay. Haben Sie schon mal einen Gebrauchtwagen gekauft?
Ja. Ich lasse ihn immer vom TÜV nachprüfen. Ich habe auch keine Ahnung.
Okay. Und sagen es vorher nicht. Anderes Beispiel. Ich habe den Verdacht, dass mich mein Mann betrügt. Er kommt immer später von der Arbeit nach Hause, wirkt mir gegenüber immer verschlossener. Vor kurzem hat sein Jackett nach Damenparfum gerochen. Kurzum, ich will wissen, betrügt er mich oder bilde ich mir das nur ein? Wie würden Sie in so einem Fall vorgehen?
Also erstmal nicht mit dem Vorwurf sofort beginnen, sondern auch erstmal reden lassen, aktiv Informationen bekommen.
Also sprich,
wo warst du denn jetzt? Was warst du denn genau? Wie ging es denn im Büro und so weiter? Wenn Sie vermuten, dass er irgendwie ein Alibi hat, er sagt, er ist beim Arbeiten, in Wirklichkeit ist er woanders oder er war im Kino, fragen Sie zeitspezifische Sachen. Wer war denn noch bei der Arbeit da? Wer hat denn die Karten verkauft heute im Kino?
Gut, ich würde sagen, keine Ahnung, ich kenne ja die Kartenverkäufer nicht.
Ja, natürlich kann sowas keine Ahnung sein, aber wenn halt auf mehrere zeitspezifische Fragen irgendwie immer sowas kommt, ich habe keine Ahnung und ich kann mich nicht erinnern, dann ist es halt doch relativ verdächtig. Ja, und dann ist irgendwann die Frage, ob Sie es zur Konfrontation kommen lassen, wenn Sie sich relativ sicher sind. Also manchmal sind ja Verdächtigungen auch falsch, aber wenn, dann kann man probieren. Dann müssen Sie eigentlich so auftreten, als ob Sie sicher sind, dass es eine Affäre ist. Weil, wie gesagt, Leute geben nur zu, wovon sie annehmen, dass man es sowieso schon weiß, plus goldene Brücke bauen. Sagen, ja, wir hatten ja unsere Schwierigkeiten und so weiter. Eine Möglichkeit, irgendwie noch gesichtswahrend dieses Geständnis zu gestalten.
Soll ich behaupten, ich hätte Beweise für meinen Verdacht, auch wenn ich keine habe?
Blöffen ist immer relativ riskant, weil wenn es halt nicht stimmt und es gibt keine Beweise, wird sowas durchschaut. Und dann wird, also eigentlich so macht man auch bei Ermittlungen, dass man sagt, ja, der Mittäter hat schon gestanden alles, wenn das nicht hat, macht man eher nicht, weil man seine eigene Glaubwürdigkeit dabei sehr stark aufs Spiel setzt.
Okay. In Krimis ist das immer so.
Ja, es gibt auch andere, die machen das. Also in Deutschland für Ermittler ist es nicht mal unzulässig. Man darf nicht täuschen über Beweise, die man angeblich hat.
Darf man nicht?
Nee, aber privat darf man das natürlich.
Die Frage ist, angenommen, ich habe Beweise, sollte ich die offenlegen?
Ja, aber nicht gleich am Anfang. Also wenn ich die Beweise gleich am Anfang offenlege, dann kann halt die Person die Geschichte abändern und diese Beweise irgendwie einbauen und eine andere Erklärung dafür finden. Besser ist, Festlegungsmethode heißt es, Sachen abzufragen, dann zu sagen, du bist aber ganz sicher, dass du an dem Tag im Büro warst. Also nicht sicher, dass du dich irgendwie geirrt haben kannst und dann irgendwie die Hotelrechnung oder so vorlegen.
Okay. Nochmal ein ganz schöneres Beispiel. Ich habe mich in einen Arbeitskollegen verliebt und will wissen, ob er meine Gefühle erwidert. Ich möchte ihn aber nicht direkt fragen, weil es ja peinlich wäre, wenn er sagt, nö, und wir weiterhin täglich zusammenarbeiten müssen. Gibt es so eine Art von indirekter Verhörtechnik, die ich da anwenden kann?
Ich kann natürlich die Person genau beobachten, ob sich sein Verhalten, wenn ich dabei bin, irgendwie verändert. Und verliebt sein ist ja so ein bisschen wie nervös sein, dass sich dann also doch die Baseline, die Körpersprache etwas verändert. Das kann recht hilfreich sein, auch ob sich die Stimmlage oder die Sprechgeschwindigkeit etwas ändert oder ob Leute vielleicht kürzer sind. Ansonsten, ja, je mehr Informationen ich habe, umso besser. Je mehr ich jemanden reden lasse, desto mehr habe ich halt eine Grundlage, um irgendwas zu beurteilen.
SWR1 Leute mit Professor Dr. Michael Saller. When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried, I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they
shop at night in the shame, what we do to feel all right. Oh yeah.
Leute mit Professor Dr. Michael Saller. Keiner gesteht gerne Lügen ein. Sie hatten vorhin gesagt, es lohnt sich, alle möglichen Taktiken einzusetzen, um Lügnern das Geständnis zu erleichtern, quasi goldene Brücken zu bauen. Welche Brücken kann man da bauen?
Genau, also für die Brückenbauung gibt es die RPM-Technik, Rationalisierung, Projektion und Minimalisierung. Das sind also so drei typische Ausreden, die Leute sich selbst gegenüber oder anderen gegenüber für Fehlverhalten anführen. Also wenn wir das Beispiel mit dem Fremdgehen machen, dann wäre so eine Projektionssache, naja, eigentlich war der Partner dran schuld. Das heißt, ich habe dich ja auch dazu getrieben quasi. Oder Minimierung ist, ja.
Dass man das selber sagt. Wir hatten genau, ja auch eine schwierige Beziehungsphase.
Und ich habe es dir nicht leicht gemacht und ich habe dich... Minimierung ist, dass man sagt, es macht ungefähr jeder. Ist ja nicht so schlimm. War ja nur einmal, kannst du ja zugeben. Haben unsere Freunde auch, die hatten auch ihre Probleme und so weiter. Rationalisierung, auch wieder dasselbe, dass man sagt, ja, wie gesagt, statistisch 40% oder 50% aller Partner in Beziehung gehen irgendwann mal fremd. Okay, jetzt ist es halt passiert.
Oh, das kostet ganz schön viel Selbstüberwindung, das zu machen, glaube ich.
Ja, ja, also vielleicht ist jetzt auch das Beispiel aus dem persönlichen ein Fall könnte man sagen, das Opfer hat das provoziert. Oder das war jetzt ja nur ein kleines Verbrechen. Es gibt ja viel schlimmere Sachen und Leuten, die mit viel mehr davon kommen. Das heißt, man bietet denen eigentlich der Person die Entschuldigung schon an, um es ihnen leichter zu machen, was zuzugestehen.
Was ist denn, wenn jemand sich in einem schwierigen Gespräch total unkooperativ verhält? Also zum Beispiel rumbrüllt oder mich unflätig beschimpft. Haben Sie Tipps, wie man da damit umgehen kann?
Kommt in der Tat ab und zu mal vor. Beschimpfen ist auch so eine durchaus teilweise auch bewusst eingesetzte Taktik, weil halt dann das Gespräch eskaliert und abgebrochen wird. Und dann muss ich nichts mehr sagen. wenn ich in die Ecke getrieben bin und ich kann das Ganze halt nicht mehr beantworten, ich kann irgendwie nichts mehr machen, dann mache ich halt Drama. Und mit dem Ziel, irgendwie abzubrechen. Ja, versuch nicht zu eskalieren, gnadenlos rational zu bleiben, nicht drauf eingehen, die Frage halt weiterhin sehr, sehr sachlich stellen.
Okay.
Aber ist nicht einfach, also dagegen zurechtzukommen.
Muss man üben, aber da hatten Sie ja genügend Gelegenheit. Wie oft ist es denn Ihnen, obwohl Sie ja alle möglichen Verhörtechniken beherrschen, trotzdem passiert, dass Sie Menschen geglaubt haben, bei denen sich später herausgestellt hat, die haben mich angelogen?
Also gelegentlich ist es mir passiert, auch bei Fällen, dass ich am Anfang dachte, da hat halt jemand so authentisch und überzeugend gesprochen, der muss eigentlich die Wahrheit sagen. Und der, also oft sind ja wie gesagt auch Leute so sympathisch, dass man denen eigentlich glauben möchte. Und dann später schaut man sich halt die Beweise an und dann ist es halt einfach nicht der Fall. Kommt durchaus vor. Nicht oft. Aber es mag auch ab und zu passiert sein. Alfred Hitchcock sagte mal, der Beweis für das perfekte Verbrechen ist, dass man nie davon hört. Es mag auch Leute geben, die sind halt so gut, dass man es nie herausgefunden hat.
Können Sie noch entspannt irgendwo auf einer Party sitzen, mit Leuten plaudern und Spaß haben? Oder achten Sie immer automatisch auf alle möglichen Merkmale im Gespräch, die Ihnen verdächtig erscheinen?
Ich kann das privat relativ gut abschalten. Also ich versuche das jetzt nicht immer Leute zu analysieren, wenn ich mich mit ihnen unterhalte, ja.
Dann bin ich beruhigt. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ich sage, es war sehr schön, ist auch nicht gelogen. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast. Und ich dachte, wenn Sie sich mal locker mit Freunden treffen oder auch mal mit Ihren Studenten zusammensitzen, dann haben Sie ja vielleicht mal Spaß an diesem Kartenspiel. Da können Sie nämlich täuschen und Lügner überführen und beweisen, wie geschickt sie sind.
Oh, vielen Dank.
Und ein kleines Glücksmomentum gibt es in dem Spiel auch noch, sonst wäre es ja zu langweilig für Sie. Hochstapler heißt das Spiel. Also, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.
Herzlichen Dank.
Und alles Gute.
You say we're just friends, but friends don't know the way you
Rheinland-Pfalz. Und das war's schon wieder für heute in Leute. Das Gespräch von heute gibt's wie immer überall als Podcast unter www.swr1.de und überall, wo es Podcasts gibt, ab morgen zu hören. Am Pfingstsonntag, da gibt's wieder Leute. Dann spricht meine Kollegin Claudia Deeg mit dem Frankreich-Korrespondenten des Feinschmecker Alexander Oetker über das Dolce Vita-Prinzip, wie wir alle uns das Leben bewusst schöner machen können. Und dieser Mann muss es ja wissen, als Restaurantkritiker ist er quasi Genießer von Beruf. Also Alexander Oetker mit Claudia Deeg nächsten Sonntag von 10 bis 12. Für heute sage ich Tschüss. Ich bin Katja Hein. Schönen Sonntag noch.
Fundiert informiert. SWR1 Rheinland-Pfalz. Nachrichten.
12 Uhr im Studio Stefan Eich. Finanzminister Klingbeil will Unternehmen bei den Steuern entlasten. Die Mainzer Feuerwehr rettet wieder einen Betrunkenen aus dem Rhein. Das Wetter in Rheinland-Pfalz. Am Nachmittag örtlich Schauer und heftige Gewitter. Von Westen her trocken. 20 bis 27 Grad. Bundesfinanzminister Klingbeil hat ein Förderprogramm auf den Weg gebracht, mit dem er die deutsche Wirtschaft stärken will. Der SPD-Politiker spricht von einem Investitionsbooster. Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio fasst den Plan zusammen.
Wer mehr investiert, soll abschreiben können, also Steuern sparen. Das soll Ende Juni greifen und bis Ende 2028 gelten. Anschließend soll dann die Körperschaftssteuer für Unternehmen gesenkt werden. Ein weiterer Punkt im geplanten Gesetz: Firmen, die Elektrofahrzeuge kaufen, sollen die bis zu 75% abschreiben können. Dadurch erhofft sich die Bundesregierung auch einen Schub für die Automobilindustrie. Durch die Maßnahmen verzichtet der Bund auf Steuereinnahmen, aber auch Länder und Kommunen werden Ausfälle hinnehmen müssen.
Nach dem tödlichen Brand heute Nacht in einem Hamburger Krankenhaus gibt es noch keine Hinweise auf die Ursache. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Erdgeschoss aus, wo ältere Patienten behandelt werden. Von dort zogen Flammen und Rauch in die oberen Stockwerke. 3 Patienten starben, mehr als 30 wurden verletzt, 18 von ihnen schwer. Zweimal schon sind an diesem Wochenende in Mainz Männer in den Rhein gesprungen und mussten gerettet werden. Über die Großeinsätze von Feuerwehr und Polizei berichtet SWR-Reporterin Sabine Steinbrecher.
Ein junger Mann war kurz nach 23 Uhr nahe des Weinuferfestes in Mainz in den Rhein gesprungen, um sich abzukühlen und zu schwimmen. Er wurde jedoch schnell von der Strömung überrascht und konnte nicht mehr ans Ufer kommen. Die Feuerwehr sagt, der Übermut des Mannes habe genau wie am Abend zuvor wieder einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr auf beiden Rheinseiten ausgelöst. Auch der Hubschrauber sei wieder alarmiert worden. Von Booten aus habe man den Schwimmer zum Glück schnell mit einem sogenannten Wurfsack retten können. Am Freitagabend war ein Mann betrunken von der wenige Meter entfernten Theodor-Heuss-Brücke aus in den Rhein gesprungen. Auch er war gerettet worden.
Am Welterbetag gibt es heute auch an Weltkulturstätten in Worms, Mainz und dem oberen Mittelrhein.